Liebe Gemeinde, ich lese den Predigttext für heute aus dem Römerbrief im 9. Kapitel. Da heißt es: Ich sage die Wahrheit in Christus, schreibt Paulus, ich lüge nicht. Dafür legt mit mir mein Gewissen Zeugnis ab im Heiligen Geiste, dass ich große Traurigkeit und unablässigen Schmerz in meinem Herzen habe. Denn ich wünschte, als ein Verfluchter selber fern von Christus zu sein, zum Besten meiner Brüder, meiner Verwandten, dem Fleische nach, die ja Israeliten sind, denen die Annahme an Sohne statt angehört und die Gegenwart Gottes und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen, denen die Väter angehören und von denen Christus dem Fleische nach herstammt. Gott, der da über allem ist, sei gepriesen in Ewigkeit. Amen. Es ist aber nicht so, dass das Wort Gottes unerfüllt geblieben wäre. Denn nicht alle, die von Israel herstammen, die sind Israeliten. Und auch sind nicht alle schon darum, weil sie Abrahams Nachkommen sind, seine Kinder. Sondern nur, was von Isaak stammt, soll deine Nachkommenschaft heißen. Das will sagen, nicht die leiblichen Kinder, die sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommenschaft gerechnet. Denn ein Wort der Verheißung ist folgendes Wort: Übers Jahr um diese Zeit werde ich kommen und Sarah wird einen Sohn haben. Aber nicht nur sie kommt in Betracht, sondern auch Rebekka, die von einem einzigen schwanger war, von unserem Vater Isaak. Denn als sie noch nicht geboren waren und noch nicht Gutes und Böses getan hatten, damit sie nach freier Auswahl zuvor getroffener Entscheidung Gottes bestehen bliebe, nicht abhängig von Werken, sondern nur von dem Berufenden, wurde ihr gesagt, der Älteste wird dem Jüngeren dienstbar sein. Wie denn geschrieben steht, den Jakob habe ich geliebt, den Esau aber habe ich gehasst. Was sollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne. Denn zu Mose sagt er, ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme, und werde barmherzig sein gegen den ich barmherzig bin. Somit kommt es nicht auf den an, der will, noch auf den, der läuft, sondern auf Gott, der sich erbarmt. Amen. Liebe Gemeinde, wie gesagt, wir wollen heute unseren Stammbaum einweihen, unseren Stammbaum für unseren Bibelgarten. Die Blätter und die Äste haben die Kinder mittwochs in den Wochen vor den Ferien gestaltet, unter Anleitung von Birgit Wiemann. Und wenn ich mich nicht verzählt habe, sind es 45 an der Zahl. Ganz unten steht Abraham und daneben die drei Frauen, mit denen er Kinder hatte. Laut Bibel zuerst Sarah, in der Mitte seine Hauptfrau, dann daneben Hagar, die Magd oder Sklavin der Sarah, und seine spätere Nebenfrau, die auch noch erwähnt wird in der Bibel, Ketura, die mit ihm 6 Söhne hatte. Dann stehen da die Namen der 12 Söhne seines ältesten Sohnes Ismael, dem Sohn der Hagar, so wie sie im ersten Buch Mose uns genannt werden. Für uns sind das alles unbekannte Namen. Links daneben steht sein Sohn Isaak, der ihm von Gott versprochen wurde, der verheißene Sohn mit der Sara. Und Isaak wiederum hatte 2 Söhne, wir haben es eben auch gehört im Predigttext, mit seiner Frau Rebekka zusammen, Zwillinge, Jakob und Esau. Dessen Nachkommen, also Esaus Nachkommen, aber haben wir weggelassen, weil denen ein ganzes Kapitel im ersten Buch Mose gewidmet ist. Und dann wäre, glaube ich, unsere ganze Wand voll gewesen mit Namen, wenn wir die auch noch alle genommen hätten. So stehen an unserem Baum nur noch 4 weitere Frauen, mit denen Jakob Kinder hatte. Seine geliebte Rahel und ihre Schwester Lea, die ihm in der Hochzeitsnacht, in der er eigentlich die Rahel heiraten wollte, untergeschoben wurde von seinem Schwiegervater. Und als er sich dann am nächsten Morgen beschwerte, hat er gesagt, na, der musste eben nochmal 7 Jahre für mich arbeiten. Und mit der Lea hatte er dann insgesamt 7 Kinder, 6 Söhne und eine Tochter wird erwähnt. Und ja, und mit der Rahel, da klappte das erstmal nicht. Und da hat die Rahel ihre Magd, ähnlich wie die Sarah, zur Hilfe genommen, ihre Sklavin. Und dann kam es zu einer Konkurrenz zwischen den Schwestern. Und da hat auch die Lea sich noch Hilfe geholt von ihrer Magd. Und auch diese beiden Mägde stehen an unserem Stammbaum, Silpa und Biha. Und ganz oben steht dann noch, stehen noch die beiden Söhne des Josef, weil diese beiden Söhne stammen ihren Namen den Stämmen Israels gegeben haben oder ja zu Stammvätern der 12 Stämme Israels wurden. Viele Namen stehen also da an unserer Giebelwand. Viele sind uns unbekannt, aber wir finden da auch sehr bekannte. Vielleicht heißt einer von uns auch nach ihnen, zum Beispiel Sarah oder Rebekka oder Rahel oder Jakob oder Ruben oder Josef. Von den einen heißt es in unserem heutigen Predigttext im Römerbrief: Nicht alle leiblichen Kinder sind Gottes Kinder, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommenschaft und wörtlich steht da Same, als Same gerechnet. Und dann erinnert Paulus an die Verheißung, die Abraham kam, übers Jahr wird Sarah einen Sohn haben. Und an Rebekka, die als mit ihren Zwillingen Schwangere das Wort Gottes bekam, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Also es soll umgekehrt sein, wie es damals nach der normalen, so üblichen Folge war, dass der Älteste immer der Erbe ist. Und Paulus zitiert dann den Propheten Maleachi, bei dem Gott sagt: Den Jakob habe ich geliebt, den Esau habe ich gehasst. Ich denke, dass so ein Satz einen erschüttern kann. Wie kann Gott so etwas sagen? Und wie kann Paulus das hier so einfach zitieren und noch betonen, dass die Kinder ja noch im Mutterleib waren und noch nichts Gutes und nichts Böses getan hatten? Paulus fragt dann selber: Was sollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne. Denn zu Mose sagte er: Ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme, und werde barmherzig sein, gegen wen ich barmherzig bin. Somit kommt es nun nicht auf den an, der will, noch auf den, der läuft, sondern auf Gott, der sich erbarmt. Hier ist dreimal von Erbarmen die Rede. Schaut man nun einmal nach, in welchem Zusammenhang der Satz, den Jakob habe ich geliebt, den Esau aber gehasst, beim Propheten Maleachi steht, so beginnt sein Buch mit den Worten: Wort des Herrn über Israel durch Maleachi. Ich habe dich geliebt, spricht der Herr, und ihr fragt, wieso hast du uns geliebt? Es beginnt also dieses Buch mit einer Liebeserklärung. Stellen wir uns das einmal vor. Da macht jemand seiner Auserwählten oder seinem Auserwählten eine Liebeserklärung. Das ist doch ein feierlicher Moment, den man sich vielleicht lange vorher überlegt hat, bis man die Worte dann endlich über die Lippen kriegt. Ich liebe dich. Und da kommt dann so eine kalte Gegenfrage: Wieso hast du mich geliebt? Wieso hast du uns geliebt, wird Gott gefragt. Muss es Gründe für die Liebe geben? Muss ich sie aufzählen, wenn ich eine Liebeserklärung mache? Deine schönen Augen, sicher gibt es Gründe, wenn man sich verliebt. Kann man sie auch aufzählen? Eben zum Beispiel schöne Augen oder die schöne Gestalt oder die Fröhlichkeit oder wie man redet oder sich bewegt. Sicher hat jeder, der sich verliebt, Gründe und kann die auch aufzählen. Aber was ist mit der Liebe, wenn die Geliebte nun nicht mehr wie ein schlankes Reh ist, sondern inzwischen dick geworden und alt und auch nicht mehr fröhlich, sondern traurig? Liebe ich dann sie oder ihn nicht mehr und suche mir dann jemand anderes, der meine Vorstellungen so, der denen entspricht? Also heirate dann eine jüngere Frau, weil die andere alt geworden ist. Kann man so etwas Liebe nennen? Bei Maleachi nennt Gott nennt Gott auf diese Frage nach den Gründen keine Gründe, sondern er spricht von Esau, dem Bruder von Jakob. Dieses Jakobs, der nach seinem Kampf am Jabbok mit dem Engel Gottes den Namen Israel bekam. Das heißt, wörtlich übersetzt, der mit Gott gestritten hat, der mit ihm gerungen hat. Das war vor dem Versöhnungstreffen mit seinem Bruder Esau nach vielen Jahren der Trennung der Brüder. Bei Maleachi beantwortet Gott die Frage nach den Gründen für seine Liebe zu Israel mit den Worten: Ist nicht Esau Jakobs Bruder, spricht der Herr, und doch habe ich Jakob geliebt, Esau aber gehasst. Darum habe ich seine Gebirge zur Einöde gemacht und sein Erbteil zur Wüste gewandelt. Und der Abschnitt endet mit den Worten: Eure Augen werden es sehen und ihr sollt werden, und ihr selbst werdet sagen, groß ist der Herr über Israels Grenzen hinaus. Dieser Blick über Israels Grenzen hinaus findet sich auch bei Paulus in seinem Brief an die Christen in Rom. Er stellt sich ihnen als Jude vor, der darunter litt, dass die Botschaft von Jesus von seinem eigenen Volk nicht gehört werden wollte, sondern dass sie dies als eine neuartige Sekte abtaten. Er wünschte sich selbst ein Verfluchter, von Christus fern zu sein, wenn er dadurch seine Verwandten zu Christus bringen könnte. Sozusagen möchte er mit ihnen tauschen können, damit jene diese Befreiung, diese Freude erleben, die er erlebte, wenn er den Heiden die frohe Botschaft brachte, oder das, was er an sich selber erlebt hat. Denn er war ja jemand, der zuerst die christliche Gemeinde verfolgt hat als ein überzeugter Pharisäer und dann durch die Offenbarung Jesu zu demjenigen wurde, der das Christentum wohl am meisten in der antiken Welt verbreitet hat und Gemeinden gegründet hat. Paulus hatte schließlich, er hatte das alles erlebt, welche Freude das Evangelium macht. Und so wünscht er auch das seinen lieben Verwandten aus seinem eigenen Volk. Und er fragt Gott, warum überzeugt er nicht alle von seinem Volk, dass Gott ja zu dieser Zeit schon über 1000 Jahre, das können wir uns gar nicht vorstellen, diese Zeiträume, über 1000 Jahre durch viele Krisen hindurch treu geführt hat, dass ihm treu geblieben war, wie es uns das ganze Alte Testament bezeugt. Liebe Gemeinde, und so ist es ja bis heute geblieben. Nun sind schon wieder fast 2000 Jahre vergangen, seitdem Paulus diesen Brief schrieb, und noch immer sieht es in der Welt so aus. Auf der einen Seite sind wir Christen, viele sind wir inzwischen geworden. Es gibt wohl kein Land in der Welt, in der es uns nicht gibt. Und auf der anderen Seite ist das Volk der Juden. Und Paulus fragt, hat Gott sein Volk etwa verstoßen? Und antwortet, das sei ferne, denn auch ich bin ein Israelit aus der Nachkommenschaft Abrahams, aus dem Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er im Voraus ersehen hat. Aber was ist nun mit Esau? Und warum wird von ihm und seinen Nachkommen so viel in der Bibel erzählt? Ich vermute, dass es daran liegt, dass der König Herodes diesem Volk entstammte, der das Land durch die vielen Bauwerke, die er in seiner mehr als 40-jährigen Regierungszeit von etwa den 40er Jahren vor Christus bis 4 vor Christus, die er da alle hat errichten lassen und die das Land bis heute prägen und wir sie heute noch bewundern können, dass es um diesen König ging und um seine Söhne, so zum Beispiel um seinen Sohn Herodes Antipas, der Landesherr Jesu in Galiläa war, zu Jesu Lebzeiten. Dieser Herodes, von dem die Weihnachtsgeschichte bei Matthäus den Kindermord erzählt, der ansonsten aber bis heute der Große genannt wird. Er war ein König von den Gnaden der Römer und hat sich bei den römischen Cäsaren, die zu seiner Zeit regierten, möchte man sagen, mächtig eingeschmiert. Er hat nämlich eine ganze Stadt zum Beispiel errichten lassen, Caesarea am Mittelmeer, mit einem großen Hafen, der sehr sicher war, und prächtigen Bauwerken, und ihr eben den Namen Caesarea gegeben, das heißt zu Ehren des Cäsars in Rom. Und auch andere Städte und andere Bauwerke, immer wieder hat er ihnen gezeigt, ich verehre euch und mache das zu eurem Ruhm. Von diesem Herodes wissen wir viel durch einen jüdischen Geschichtsschreiber, Flavius Josephus. Und wir wissen von ihm, dass er eine Lieblingsfrau hatte, nämlich Mariamne, die er so heiß begehrte, heißt es bei Josephus, dass sie es sogar wagen konnte, ihm ihren eigenen Hass ins Gesicht zu sagen. Und für ihren Hass hatte sie auch gute Gründe. Er hatte nämlich ihren Großvater ermorden lassen und ihren jüngeren Bruder. Seine Liebe aber, heißt es bei Josephus, trieb ihn so sehr, dass er auch voller Eifersucht war und sie dann nach 8 Jahren Ehe ermorden ließ, weil er den Verdacht hatte, dass sie ihm untreu geworden war. Können wir so ein Verhältnis wirklich Liebe nennen? Ist das nicht vielmehr ein Besitz in Besitz nehmen eines anderen Menschen, das dem anderen dann jede Freiheit raubt und nur die schöne Gestalt oder eben nur die Gründe für die Liebe sieht, aber nicht den Menschen selbst? Dass solche Liebe Hass auslöst, ist kein Wunder. Hass, denke ich, und Angst. Gerade sind bei uns die Strafen gegen Stalking verschärft worden. Ich denke, das ist so eine Liebe, in der sich jemand das Objekt seiner Liebe auswählt und dann so verfolgt, um es in Besitz zu nehmen, ohne ernst zu nehmen, was der oder die Geliebte wirklich selber will oder sagt oder denkt. Sondern dass der so liebt, eben für seinen Geliebten, seine Geliebte denkt. Liebe Gemeinde, ist auch Gottes Liebe zu den von ihm Auserwählten eine Liebe solcher Art? Ich denke, nein, ganz und gar nicht. In Israel wird Gott, unser Gott, bis heute geliebt und geehrt mit einer Konsequenz und mit einer Fröhlichkeit und mit einem Aufwand, wird das Gesetz Gottes ernst genommen und geachtet und gefeiert, dass wir nur staunen können als Christen. Da können sie uns nur ein Vorbild sein. Und zwar so, wie es auch schon im Neuen Testament zu Jesus Zeiten geschildert wird. Und das tun sie eben bis heute, trotz allem, was in diesen 2000 Jahren bisher geschehen ist. Liebe Gemeinde, ich denke, dass wir Gott in seiner Liebe und Weisheit nicht verstehen können, wenn wir unsere Zeit einlinig denken, so wie wir es gewohnt sind, als ein Weg von der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft, als eine Folge von Taten, die zu Gründen für die folgenden Entwicklungen werden und wurden. Liebe Gemeinde, Gott ist in der Ewigkeit. Er übersieht alles, nicht nur das, was war, sondern auch das, was kommt und werden wird. Und so ist auch aus meiner Sicht sein Urteil über Esau kein Urteil über Esau, den Sohn der Rebekka, sondern ein Hinweis auf eine Prophezeiung dessen, was Jahrhunderte später unter Herodes geschah und eben in der Konfrontation Jesu mit seinem Landesherrn Herodes Antipas, und dann wird in der Apostelgeschichte auch noch erzählt von seinem Enkel Herodes Agrippa dem I., dass der eine Rede hielt und so gut reden konnte, dass das Volk ihm zurief, eines Gottes Stimme und nicht eines Menschen. und dass der daraufhin umfiel und tot war. Und ähnlich berichtet dies auch Flavius Josephus. Menschen, liebe Gemeinde, die in Diktaturen leben, und wir sind ja zumeist solche, die in Diktaturen schon gelebt haben, oder auch in Zeiten, in denen man niemand findet, der einem zuhört, kein Interesse findet, die versetzen zum Teil das, was sie den anderen erzählen wollen, zum Beispiel ins Tierreich und erzählen eine Fabel, oder auch in die Vergangenheit und erzählen eine Geschichte, die man nicht so leicht überprüfen kann, ob sie denn wahr ist und ob sie sich so zugetragen hat oder nicht. Und doch versteht der Leser dann, dass es sich um ein Problem in der Gegenwart handelt. Das kann dann daran liegen, dass die Menschen schon immer so waren und also es nichts Neues unter der Sonne gibt. Oder es liegt daran, dass der Leser eben erkennt, es ist ein Problem von heute und die Geschichte entsprechend liest und die Warnungen entnimmt. Meist geht es ja um Warnungen vor den schlimmen Folgen dessen, was heute geschieht. Oder auch um Lösungsansätze, wie kann das Problem heute gelöst werden. Auch das tut Gott, liebe Gemeinde, wenn er uns solche Geschichten und Sätze zumutet, wie den über Jakob und Esau. Auch heute noch stehen wir vor dem Problem wie Paulus. Israel, die Juden auf der einen Seite und wir Christen auf der anderen Seite, und doch verehren wir denselben Gott und sind doch so verschieden. Und wie Paulus sehen wir um uns herum noch viel mehr andere, die Heiden, die Götzen verehren und fragen uns, warum verstehen die alle nicht die Wahrheit? Liebe Gemeinde, die Geschichte Gottes mit seinem Volk und mit uns, den Auserwählten aus allen Völkern, ist noch nicht zu Ende. Wir dürfen aber sicher sein, dass Gott barmherzig ist. Nicht nur gegenüber Abel, sondern auch gegenüber Kain, der ihn erschlug. Nicht nur gegenüber Sarah, sondern auch gegenüber Hagar, ihrer Sklavin. Nicht nur gegenüber Jakob, sondern auch gegenüber Esau. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.